In Folge 282 haben wir die Autorin Sandy Mercier alias Jule Pieper zu Gast und ich darf jetzt sagen, wir haben die Spiegel-Bestseller-Autorin Sandy Mercier zu Gast und genau darum geht's. Ihr großer Traum ist jetzt nämlich endlich wahr geworden.
Und wir uns kennt, haben wir nachgefragt, wie ist es dazu gekommen und was ist an dem Mindset gut und vielleicht nicht so gut und was können wir nachmachen und was können wir davon lernen? Es war höchst, und ich sage das Wort, inspirierend.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Hier ist die Folge 282 von Die Zwei von der Talkstelle, dem Podcast rund ums Schreiben und Veröffentlichen, ganz egal, ob in Verlag oder Self-Publishing. Und mir gegenüber sitzt erwartungsfroh die liebe Tamara Leonhardt. Mein Name ist wie immer Vera Nentwich. Und wir starten in eine hoffentlich unterhaltsame und interessante Folge.
Ja, was Vera sagt. Hallo.
Genau, hallo. Genau, also ich kann da vielleicht die Stimmung schon mal insofern erhellen, dass ich dir und allen Hörenden da draußen mitteilen darf, dass wir im jetzt vergangenen Monat September 2025 den erfolgreichsten Podcast-Monat ever hatten, was die Zahl der Downloads und Hörenden angeht. Den absoluten Peak, so hoch, so viele hatten wir noch nie. Und das freut mich ja als tägliche Betrachterin der Statistik besonders.
Ja, dann mal Dankeschön, ihr lieben Menschlein da draußen.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich die Zahlen richtig deute, deutet das darauf hin, dass wir gerade im letzten Monat relativ viel neue Hörer und Hörerinnen gewonnen haben. Und das freut mich natürlich umso mehr. Also herzlich willkommen in der Talkstellengemeinde. Und dass wir parallel natürlich die vielen, vielen treuen Hörenden nicht verloren haben. Also auch vielen Dank, dass ihr uns über die jetzt mittlerweile ja schon 5,5 Jahre treu bleibt und uns regelmäßig zuhört. Also dafür können wir gar nicht dankbarer sein, weil das bedeutet wirklich etwas.
Ja.
Ja, genau. Ja, M hat Tamara gesagt, das reicht.
Eloquent, wie ich bin, fällt mir nicht mehr ein, als mich ganz aufrichtig Veras Worten anzuschließen.
Ja,
nee, wirklich.
Und ja, wir haben ja vielleicht auch die Chance jetzt, ne, ich habe ja gesehen, liebe Tamara, dass wir beide ja ein Messewochenende haben. Mhm. Ich bin am Samstag, dem 4. Oktober in Recklinghausen, beziehungsweise Herten, in der Zeche Ewald, auf der Rehbuch. Und du, wenn ich richtig gesehen hast, am Tag danach in Koblenz.
Genau, ich hatte mich für die Koblenzer Buchmesse im Sommer beworben. Leider habe ich viel zu spät erfahren, dass sie überhaupt gibt. Und da waren die Tische schon alle weg.
Okay.
Und dann kam vor einer Woche eine Mail vom Veranstalter, weil ich mich auf die Warteliste hatte setzen lassen, dass jemand aufgrund von Krankheit seinen Tisch absagen musste, ob ich den haben möchte. Da war ich kurz so, oh, eine Woche, ich habe gar nicht mehr so viele Bücher und die Nachbestellung ist noch nicht da und uiuiui, aber ja.
Ja, ich war auch überrascht, weil ich dachte, warum sagt die mir denn sowas nicht, aber
ja, wusste ich noch nicht.
Genau. Ja, schön, dann ja. Schauen wir mal. Ich bin auch sehr gespannt, leider, ich habe ja doch gern immer eine Begleitperson dabei, weil so ein Tag an so einem Tisch, ne, dass man auch mal auf Klöchen kann und so. Leider musste aber meine Freundin aus Familiengründen absagen, jetzt bin ich doch alleine da. Naja, wird schon gehen und sind ja auch diverseste Kollegen und Kolleginnen da. Und,
ja, und sonst musst du dich mit der Nachbarschaft anfreunden.
Ja, das denke ich, wird schon gelingen und ja, also ich bin sehr gespannt, das wird ein langer Tag, ich muss ja früh losfahren, weil bis Koblenz ist ja von dir auch ein Stück, ne? Oder?
Ja, also ich glaube spätestens um 6 muss ich hier ins Auto hüpfen.
Ja, da bist du sogar was früher dran als ich, aber nur, du weißt ja, mir fällt das ja was schwerer, aber
ja, mir inzwischen auch nicht mehr so leicht. Ich sag, also seit die 40 im Rückspiegel ist.
Ach Gott. Da habe ich jetzt angefangen.
Ich habe mir schon vorgenommen, also ich hatte ja meinen letzten Messetisch tatsächlich vor 1,5 Jahren. da noch komplett auf Romance mit roter Tischdecke, roten Rosen und Glitzer. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich will jetzt diesen Herbst ein paar Messen machen. Also ich habe ja danach dann noch weitere und habe jetzt halt etwas kurzfristiger als gedacht mich ans Konzept meines Standes gemacht und war die ganze Woche sehr damit beschäftigt, den Stand vorzubereiten. Und ich werde jetzt heute oder morgen alles einmal Probe stellen und ein Foto machen, damit es dann beim Aufbau vor Ort schneller geht.
Oh Gott.
Weil das war immer so ein Ding, so möglichst früh zum Aufbau erscheinen, weil ich dann 17 Mal Sachen hin und her schiebe, weil ich nicht weiß, was wo am besten aussieht. Und wenn ich einfach direkt weiß, zack, 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 das gehört dahin und so soll es am Ende aussehen, dann ist das bestimmt entspannter.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen, ich mache mir da gar nicht so einen riesen Kopf drum. Ich baue die Bücher auf und gut ist.
Ja, ich baue nicht nur die Bücher auf, ich ziehe quasi in die Halle ein. Ja, ich habe eine Rückwand, ich habe diverseste Deko-Elemente und Goodies, die ich schön präsentieren will und mache, um dein Wort mal wieder zu bemühen, ganz viel Bohai.
Ja, du weißt ja, das mit dem Deko und dem, das kriege ich ja nicht so richtig hin. Wobei ich habe natürlich jetzt schon gelernt aus den letzten Malen. Bisher habe ich einfach immer so, ich hatte mir so Plexiglas-Buchaufsteller, ne, und dann habe ich halt versucht, meine Bücher da irgendwie aufzureihen. Jetzt sind es ja erfreulicherweise schon ein paar und das geht gar nicht mehr so in einer Reihe. Und das heißt, ich muss irgendwie nach oben bauen. Und dann habe ich mir jetzt so ein kleines Stufenregal bei Amazon bestellt, nur damit ich das nach oben bauen kann. Aha. Und ich hatte mir ja schon vorher so eine kleine, ja, auch so ein Büroaufsatz mit einer Schublade drin, den hatte ich mir schon gekauft, wo ich dann meine Utensilien reintun kann. Und eine Tischdecke habe ich ja. So, ja, ist doch mein. Also bei mir sind das ja eher praktische Gesichtspunkte, denn schöne, aber ja, das sieht trotzdem irgendwie okay aus, denke ich. Den Rest müssen die Bücher dann rausreißen.
Soll ich dir mal zeigen, woran ich gestern und vorgestern Abend so beim Fernsehgucken gesessen habe?
Ja, ich bin
nämlich sehr stolz drauf, wie das geworden ist. Also an der Stelle nochmal ganz, ganz liebe Grüße an die liebe Sissi Steuerwald. Die hat mir nämlich auf der letzten Messe, wo wir den Tisch zusammen hatten, ein süßes kleines Regal, nenne ich es jetzt mal, geschenkt, in dem man zum Beispiel Flyer hinlegen kann, das selbstgemacht, das die Form einer Gitarre hatte, aber es war ganz weiß und sie hat gesagt, du kannst es ja schön anmalen und damit war ich jetzt beschäftigt und ich finde, es ist echt schön geworden, warte.
Okay, also ich kommentiere mal, sie ist jetzt weg und jetzt kommt sie wieder, oh, das ist ja wie so ein kleines Buchstock-Gitarren-Puppenhäuschen mit den Flyern drin, allein, dass sie schon so viele hat und sehr handbemalt und ja, sieht total süß aus und jetzt fällt es gerade auseinander, aber egal.
Ja, jetzt sind mir gerade die Flyer rausgefallen. Ich will da vorne nämlich noch eine kleine Abtrennscheibe irgendwie einbauen. Also da ist eine Gitarre drauf und diverse Kritzeleien und es hat viel Spaß gemacht, das zu bemalen, war sehr entspannend. Ich male ja im Moment so gerne, weil das mich so schön entspannt. Und
nee, also das wäre für mich jetzt der pure Stress, wenn ich jetzt malen müsste. Also von
aber
der anderen
Seite, so,
das sieht sehr süß aus.
Die ganzen Seiten da, das war schon viel Fisselarbeit, das da reinzumachen.
Ja, richtig schöne Gitarre
jetzt,
gemalt, ja, sehr
jetzt
schön.
Jetzt hoffe ich, das kommt gut an.
Ja, ja. Wobei es natürlich irgendwie ist jetzt für Flyer, ne? Ja, damit die Leute Flyer mitnehmen. Ich muss ja gestehen, ich lege überhaupt keine Flyer aus. Die Leute sollen keine Flyer mitnehmen. Die sollen entweder Bücher kaufen oder E-Mail-Adresse hinterlassen.
Ja, das auch, aber Lesezeichen oder da sind auch Sticker mit drin dann und so.
Ja,
mal
so ein
schauen.
Lesezeichen habe ich auch, aber sonst und noch Reste von unserer Talkstellen, Postkarte.
Genau.
Mehr. Gibt es bei mir nicht.
Wenn es so eine kleine Ecke gibt mit gratis zum Mitnehmen, das ist, glaube ich, immer ganz nett.
Ja, gut. Gut, das. Ja, gut, dann sind wir gespannt. Wir werden ja nächste Woche dann berichten. Und bevor es dann zur ganz großen Messe geht, vielleicht vorab hier schon mal die Ankündigung für euch, treue Hörende da draußen, dass wir in der Messewoche, das ist dann Erscheinungstermin 17. Oktober, keine Podcast-Folge haben werden. Das kriegen wir in der Messewoche einfach nicht geregelt. Wir arbeiten aber dann hart daran, in Frankfurt ganz, ganz viele Kontakte zu machen, um euch danach dann wieder ganz viele tolle Folgen zu bieten.
Auf jeden Fall. Und man kann uns ja auch vor Ort direkt sich mit uns unterhalten. Am Donnerstag sind wir beide da.
Genau, ich bin nur am Messe-Donnerstag, am 16. da. Um 12 Uhr bin ich auf dem Stand von Thalia bei einer Podiumsdiskussion. Hm. Und dann haben wir ja um 14 Uhr unsere große Talkstellenführung. Die Gewinner, die Teilnehmenden sind bereits benachrichtigt und es gibt schon ein ganz spannendes Programm.
Also falls du dich beworben hast, schau im Zweifel auch in deine Spam-Mails. Vielleicht hast du eine Benachrichtigung bekommen und es noch gar nicht gesehen. Ach du Schreck.
Ach so, okay, war die Spam gelandet bei dir?
Man weiß, nee, aber kann ja mal passieren.
Ja, kann sein, ja, klar, weiß man nie so genau.
Und vielleicht darf ich ganz kurz noch eine Werbung machen am Frankfurter Buchmesse Freitag um 16 Uhr habe ich ein Meet and Greet, da könnt ihr am Stand des Self-Publisher-Verbands vorbeikommen, dessen Nummer ich jetzt natürlich gerade nicht zur Hand habe, aber Halle 3 auf jeden Fall.
Ja, also bitte stürmt den Stand und macht das Meet and Greet zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ja, wobei bei unvergesslichem Erlebnis sind wir ja quasi schon beim Thema, ne? Oder?
Ja, genau. Vor jetzt fast 3 Wochen war nämlich ihr großer Moment, auf den sie ganz lange hingearbeitet hat. Sie war auch schon mal bei uns, und zwar vor genau 160 Folgen in Folge 122. Damals hat sie über das richtige Mindset für Erfolg beim Schreiben gesprochen und jetzt hat sie definitiv einen besonderen Erfolg erreicht, den sie sich schon lange gewünscht hat. Sandy Mercier alias Jule Pieper ist bei uns und ist jetzt Spiegel-Bestseller-Autorin. Herzlichen Glückwunsch und hallo!
Dankeschön! Ich bin auch noch ganz freudig und kann auch immer noch so richtig nicht glauben und irgendwie auch doch und ja, hi!
Ja, sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Und war es jetzt das Mindset oder musstest du doch noch was dafür tun?
Also ich glaube schon, dass es ganz viel mit reinspielt. Ich habe da jetzt auch nochmal die letzten Tage drüber nachgedacht. Dank eurer Einladung habe ich mir jetzt auch nochmal die Zeit genommen, nochmal richtig zu reflektieren. Und also selbstverständlich, also ich glaube, dadurch, dass ich, ich kann es an einem Beispiel sagen. Und zwar, ich kam vom Urlaub zurück und hörte vom Verlag, dass die Zahlen eigentlich nicht gut sind. Und wir hatten nicht mehr viel Zeit. Und ich habe mir gedacht, das ist für mich keine Option. Und dann haben wir halt eben einfach nochmal alles getan, was wir tun können. Also der Verlag auf seiner Seite, ich auf meiner Seite. Und eine Freundin von mir hat mich auch mal gefragt, was ist denn, wenn es dieses Mal wieder nicht klappt mit der Spiegel-Bestsellerliste? Und ich habe gesagt, das ist keine Option. Also ich habe es als Option nicht, also ich hätte jetzt, wenn mein Mindset jetzt anders gewesen wäre, hätte ich jetzt sagen können, oh, und die Zahlen und es klappt nicht und jetzt bin ich es wieder nicht und so weiter und so fort. Aber ich habe einfach nochmal richtig Vollgas gegeben und dann haben wir es ja quasi geschafft, in kürzester Zeit nochmal richtig reinzuhauen. Also ich glaube schon, dass es viel zusammenhängt, Mindset mit Marketing und dem ganzen Gedöns.
Im Prinzip die Taten, die daraus folgen. Jetzt muss ich nur kurz eine Verständnisfrage nochmal stellen. Du hast gesagt, wir hatten nicht mehr viel Zeit. Was meinst du damit?
Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann und wie das mit der Zeit war, aber ich glaube, wir hatten, als ich festgestellt habe, dass die Zahlen nicht stimmen, da war ein Monat vor Veröffentlichung. Also
Achso, die Vorbestellerzahl meinst
so,
du?
So, genau, ja.
Das okay, jetzt genau. Habe ich es verstanden.
Genau, und das heißt, also wir hatten ja einen langen Vorbestellzeitraum, das mache ich ja in der Regel auch immer, damit dann halt viele Vorbesteller eingesammelt werden, weil das sind ja, also gerade jetzt über diese Kraftbestellungen, die man da immer macht, das sind ja so gefühlt die einzigen sicheren Verkäufe, die man weiß. Und ja, die Zahlen, die sahen halt einfach irgendwie echt nicht gut aus. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist einfach keine Option dieses Mal.
Okay. Naja gut, das kann man sagen. Dann habt ihr nochmal alles das getan, was möglich ist. Was war denn möglich?
Also der Verlag auf seiner Seite hat natürlich nochmal in Werbung wahrscheinlich investiert und ich halt auch. Also ich habe nochmal an den Facebook-Anzeigen gearbeitet. Ich habe ganz viel auf Social Media drüber geredet, aber auch meine Newsletterliste, die ich ja inzwischen sehr groß aufgebaut habe, habe ich nochmal ganz viel um Hilfe gebeten. Dann haben wir uns noch einfallen lassen, dass man, wenn man vorbestellt, noch mehr Goodies bekommt. Also haben wir uns so 3 verschiedene Goodies überlegt, die die Leute bekommen, wenn sie halt vorbestellen. Buchgewinnspiel und eine kostenlose Masterclass zum Thema, zum Buch und ein digitales Journal. Ne? Und dann haben wir solche Sachen halt gemacht und also das dann halt auch kommuniziert. und ja, noch Werbemöglichkeiten halt einfach überlegt und gesucht.
Mhm.
Genau.
Vielleicht kurz für die, die jetzt das Buch gar nicht kennen. Also es geht um Ich vermisse mich, wer bin ich ohne Wut, was du eben unter deinem Pseudonym Jule Pieper schreibst. Und wenn du sagst Masterclass, also es ist ein Roman, der aber auch mit Lebenshilfe zu tun hat. Das heißt, er spricht Menschen an, die selbst auf der Suche sind und die bekommen, haben dann quasi so ein Doppelpaket bekommen, das Buch und noch eine praktische Hilfe.
Genau, also ich bin ja Emotionscoach geworden, weil ich gemerkt habe, dass Emotionscoaching mir halt so super geholfen hat und wollte das dann halt wieder ins Buch verpacken. Und ich mache immer so eine Mischung aus Ratgeber und Roman. Das ist ja irgendwie immer so ein bisschen beides. Und das habe ich halt ins Buch gepackt und dann haben wir halt gesagt, dass wir eine Masterclass zum Thema Emotionen und vor allem auch Wut machen, weil ja viele ja heutzutage irgendwie, also in meiner Welt gefühlt Angst vor Emotionen haben. Also mir ging es ja auch ganz lange so und ja, ich habe einfach so viel gelernt, was ich halt weitergeben wollte. Und das haben wir dann in die Masterclass gepackt.
Mhm.
Ja, jetzt weißt du vielleicht, ne, aus Folge 122, dass das Stichwort Mindset so ein bisschen Reizwort für mich ist.
Ich erinnere mich gut.
Ja, ne? Und jetzt freue ich mich ja sehr über deinen Erfolg. Aber das hat ja jetzt auch, ne, die Folge ist 3 Jahre her, es hat jetzt auch 3 Jahre gedauert.
Mhm.
So, und ich vermute jetzt mal, und ich hoffe, du antwortest da ehrlich, was ja, gehe ich mal von aus, dass es in diesen 3 Jahren nicht immer nur steil bergauf ging und es wahrscheinlich häufiger so Punkte gab, wo du sagst, ich nehme das jetzt nicht an, ich ziehe nochmal alle Register und es hat trotzdem nichts genützt.
Ah, also ich kann schon, also ich hatte auch viele Tiefpunkte, gar keine Frage. Oh, aber ich, wie soll ich sagen, damals habe ich es, ich glaube, das war doch auch vor 3 Jahren, oder? Wo ich es versucht habe auf die Spiegel-Bestsellerliste, da habe ich ja das auch mit denen, genau. Und da habe ich es nicht geschafft und ich habe viel reflektiert, warum ich es nicht geschafft habe. Und ich habe herausgefunden, dass in mir einfach die Angst zu groß war vor den Druckkosten. Weil als ich mit Buch deines Lebens damals ja, als ich da diesen großen Erfolg hatte, da musste ich innerhalb von, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ich glaube einen Monat oder so, musste ich mir 15.000 Euro zusammensparen von all meinen Freunden und Familie, obwohl die ja eigentlich auch nichts hatten. Und irgendwie habe ich es dann aber hingekriegt, ne? Und das, diese Angst, die steckte so tief in meinen Zellen und ich habe mir immer, also aus Ego-Wünschen gedacht, ich möchte das gerne als Self-Publisher schaffen und irgendwann habe ich gedacht, komm, ich krieg das nicht aufgelöst. Vielleicht hat das ja auch einen Grund. Dann habe ich nochmal, hatte ich irgendwo einen Vortrag von Mara Wolf gehört, wo die erzählt hat, wie hoch ihre Druckkosten sind. Und ich dachte so, das will ich gar nicht. Also ich glaube, das ist eigentlich gar nicht mein Weg. Also ich fand das so egotechnisch irgendwie schön, dass ich es als Self-Publisher schaffe auf die Spiegel-Bestsellerliste. Aber was dahinter steckt, da war ich eigentlich gar nicht bereit, das zu tun. Also dass ich diese großen Druckkosten immer habe, dieses riesengroße Risiko und das alles. Mhm. Und dann habe ich entschieden, okay, dann gehe ich jetzt zu einem Verlag, damit ich dieses Thema nicht mehr habe.
Mhm.
Und hätte ich es jetzt nicht geschafft, dann hätte ich jetzt ernsthaft an mir gezweifelt, weil dann hätte ich jetzt echt nicht mehr gewusst, woran es noch liegen könnte. Weil, also das habe ich für mich klar gehabt. Und es war halt bei Reise deines Lebens 1 habe ich es ja schon mal versucht vor 3 Jahren. Und da kam so ein Moment. Da hat eine für mich fremde Frau, die ich halt nur über Insta kannte, aber jetzt auch nicht wirklich mal geredet habe. Und die hat irgendwie einen großen Haufen Bücher mit einem Mal bestellt. Ich glaube 10 Bücher oder so. Und das hat so eine Krise in mir ausgelöst, weil ich dachte, nicht mal ich selber habe gerade die Kohle, mir diese 10 Bücher von mir zu kaufen. Und das hat so viel ausgelöst und so viel, keine Ahnung, irgendwie Schuldgefühle und was weiß ich, dass ich wusste, okay, ich darf jetzt erstmal an diesen Themen arbeiten.
Mhm.
Und ich glaube, Mindset bedeutet halt eben auch, selbst wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte, weiterzumachen. Also dann nicht aufzugeben, sondern zu gucken, was kann ich noch verändern, warum läuft es noch nicht und dann einfach so lange weiterzumachen, bis es klappt, weil irgendwann muss es ja mal klappen.
Also ich finde es schon echt sehr beeindruckend. Ich fand damals diese Aktion schon beeindruckend. Da hast du ja täglich Reels und Videos hochgeladen, irgendwie immer mit der Überschrift noch 60 Tage bis zum Bestseller, noch 59 Tage bis zum Bestseller. Und da macht man sich ja wahnsinnig nackig. Und gerade wenn es dann nicht klappt, also ich glaube, da wäre ich komplett zusammengebrochen. Du sagst einfach, okay, da ist irgendwo noch ein Fehler im System, den finde ich jetzt und behebe den. Also ich finde das wahnsinnig beeindruckend.
Also diese Emotion hatte ich jetzt natürlich auch, ne? Also ja. Und die hatte ich allerdings nicht erst, als ich den Spiegel-Bestseller nicht erreicht hat, sondern das war schon weit vorher, weil das ist es. Ich hatte irgendwie vorher schon abgeschlossen. Ich habe einfach vorher schon so, nee. Und das Spannende ist ja, ich hätte es ja sogar, also um auf die Liste zu kommen, braucht man ja jede Woche andere Verkäufe. Und in manchen Wochen hätte ich sogar geschafft. Also wenn ich daran denke, dann könnte ich mich halt ärgern, weil ich mich frage, ne, also wieso in dieser Woche hätte ich wieder mehr gebraucht. Also deswegen diese Emotionen, die hatte ich definitiv ja auch alle. Es ist ja nicht, dass ich das alles dann sofort am selben Tag kann, sondern ja, aber dann, wenn ich die Emotionen mal durchgespült habe, dann gehe ich halt ans, was kann ich ändern, woran liegt es und so weiter. Mhm. Und auch an die Frage, will ich es halt noch? Und das ist ganz klar. Also das wollte ich auf jeden Fall.
Ja.
Wobei, ich muss jetzt nochmal da noch ein bisschen zurückrudern, da hast du also mich noch mehrere Ansätze gegeben. Also zum einen, liebe Tamara, glaube ich nicht, dass das, also das hast du ja auch durchblicken lassen, liebes Handy, dass so der Moment, wenn das Gefühl einen ergreift, ich könnte das Ziel nicht schaffen, der wird auch bei dir sicherlich erstmal Frust ausgelöst haben. Da gehe ich doch mal fest von aus.
Voll.
So, ne? Und ich denke, das, was man ja lernen muss, wo ich auch immer mit struggle, ist, dann in irgendeiner Form wieder einen Ansatz zu bekommen und doch wieder aufzustehen und den nächsten Schritt zu machen. Wie oft ist es dir denn in diesen vergangenen 3 Jahren passiert, dass du dann dich wieder aufgerafft hast und den nächsten Schritt gemacht hast und der ist trotzdem verpufft oder es kam nicht dieser Erfolg, den du eigentlich wolltest?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so zählen kann, weil also eigentlich immer, wenn irgendetwas schief läuft, oder eben nicht so läuft, wie ich es mir gewünscht habe, dann frage ich mich halt, warum ist das passiert und was war das Gute daran? Zum Beispiel mit der Reise deines Lebens 1, wo ich es denn nicht geschafft habe auf die Spiegel-Bestsellerliste, da ist ja richtig viel Tolles passiert. Also zum Beispiel, also da ist ja auch dann ganz viel schlecht gelaufen mit dem E-Book und so. Und da habe ich es nicht mal auf die Bild-Bestsellerliste geschafft, was ich sonst mit den Büchern meistens schaffe. Und das kam dann irgendwie 3 Jahre später. Und ich habe dadurch irgendwie Jobangebote bekommen, wo ich, ja, oder ein Projekt ist zum Beispiel daraus entstanden, nämlich hat mich Jeanette Zentel damals gefragt, ob wir einen Buchmarketingkurs zusammen rausbringen wollen. Ne? Also das ist dann, also durch diese Geschichten sind ganz viele andere Sachen entstanden. Und zum Beispiel hat es trotzdem ja geklappt, dass ganz viele Buchhandlungen durch meine Leser, die ja damals mitgeholfen haben, den ersten Teil der Reihe in die Buchhandlung genommen haben. Mhm. Und das führte dazu, dass die Reihe jetzt weiterhin auch so gut läuft. Also weil das Buch wird nach wie vor immer wieder nachbestellt, ist auch gerade schon wieder ausverkauft und so. Und also deswegen, ich kann das so schlecht sagen, weil ich mache aus den Dingen, die blöd laufen, was gut, also soweit ich kann, was Gutes und versuche, was draus zu lernen. Mhm. Also mir wurden auch 800 Bücher zum Beispiel nach Hause geschickt von meinen Thrillern. Das war jetzt zum Beispiel auch ein großer Fail, ne? Weil die wurden nicht verkauft und dann war kein Platz im Lager und dann wurden die mir einfach vor die Tür gestellt sozusagen und ich durfte mal gucken, was ich mit 800 Büchern mache. Mhm. Und es war ein dritter Teil einer Reihe. Und dann versuche, also das ist zum Beispiel für mich ein Fail und trotzdem versuche ich dann halt was draus zu machen und habe dann halt Aktionen mit Kollegen gemacht und wir haben so Mangelware-Exemplar-Aktionen gemacht und hat mir dann auch wieder erstmal Geld gebracht, Reichweite gebracht. Ich habe jetzt immer noch, keine Ahnung, 500-600 Bücher hier, aber ja, weißt du, wie ich meine? Also deswegen so ein Fail ist für mich nie nur ein Fail.
Ja, wobei ich meine, ich kenne das ja auch. Ich meine, ich struggle ja schon länger und bin ja viel weiter weg von irgendwelchen Bestsellerlisten, als du je warst. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich habe schon irgendwie alles versucht. Ne? Und so. Und ich frage mich immer, wie kann ich denn ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist jetzt in diesem Moment das Richtige zu tun und womit verzettel ich mich? Renne vielleicht gegen einen Widerstand an, den ich einfach nicht brechen kann. Man kann ja auch mal völlig auf dem falschen Weg sein. So. Wie stelle ich das fest? Oder andersrum, hast du das mal bei dir festgestellt? Ich meine, du hast ja zum Beispiel die Entscheidung getroffen, jetzt Verlag zu machen und statt Self-Publishing. So, also.
Genau, also ich mache beides, aber halt für den Spiegel-Bestseller, für diese neue Reihe habe ich mich dann für den Verlag entschieden, genau. Also ich schaue halt, was ich noch anders machen kann. Und ich habe das Gefühl, wenn man wieder sehr im Außen ist, dann kann man es nicht sehen. Und deswegen ist es manchmal, glaube ich, wichtig, dass man sich einfach Hilfe holt von Leuten, die da sind, wo man schon ist. Und ich habe dann, ja, ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich mich viel umgebe mit Menschen, die, oder also mit Self-Publishern, die weniger erfolgreich sind, dass die ganz andere Themen haben, als wenn ich mich mit Menschen treffe, die zum Beispiel vom Schreiben leben können. Das sind ganz andere Themen. Mhm. Und deswegen habe ich versucht, mich bewusst mehr in diese anderen Gruppen auch einzuklinken und da einfach ein bisschen mehr abzubekommen, mehr mitzubekommen und so und somit auch mein Umfeld und mein Denken einfach zu ändern. Und manchmal hilft es halt einfach wirklich dann, keine Ahnung, sich einen Experten zu holen, wobei das natürlich auch immer eine Vertrauenssache ist und viele nennen sich ja auch Experten und sind es halt auch einfach nicht. Da darf man dann natürlich auch ganz genau immer noch schauen. Aber ja, sich einfach manchmal einen Spiegel von außen holen und dafür sorgen, dass die Welt im Außen vielleicht nicht mehr so laut ist, dass man sich selbst wieder hört, weil ich glaube, wenn man das macht, dass man da schon manchmal weiterkommt. Mhm. Vielleicht nicht immer.
Das habe ich gerade so gedacht, wo du gesagt hast, nochmal reflektieren, woran es könnte liegen, war so mein erster Gedanke, wann soll ich das denn jetzt noch machen?
Genau, und das macht man halt einfach nicht. Ne? Das ist, also das, ich glaube schon, dass wir eine innere Stimme haben, die uns schon Dinge sagt, aber wenn wir das Leben wieder so vollpacken, dann können wir die halt einfach gar nicht hören. Mhm. Deswegen glaube ich, ist beides auch irgendwie wichtig.
Also das mit der inneren Stimme ist auch insofern natürlich ein Problem, weil die ja letztlich immer nur aus der Welt schöpfen kann, die man schon kennt. Die
deswegen sage ich ja, du bist die fünf Menschen, die dich umgeben und dann halt sich bewusst mal in andere Kreise zu geben. Kreise klingt irgendwie blöd, aber ihr wisst, wie ich es meine.
Naja.
Weil die haben ein komplettes anderes Mindset. Also während die einen einfach gefühlt, also so kommt es mir vor, sich mehr über Dinge aufregen, die anderen, die sind gar nicht, also es gibt immer natürlich Ausnahmen, ne? Aber die sind gar nicht mehr so im Aufregen, sondern mehr im Was-ist-noch-möglich-Modus.
Mhm.
Also die kommen gar nicht auf die Idee, jetzt zum Beispiel dem Verlag oder dem Distributor oder der Druckerei die Schuld oder so zu geben, sondern sie gucken, was kann anders, was kann besser, wie geht's weiter? Mhm. Also die sind lösungsorientiert, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, das kann hinhauen. Wobei das, was du da ja sagst, so diesen Horizont erweitern, die anderen Blickwinkel kriegen, das ist ja im Prinzip eigentlich der Grund, warum wir über 5 Jahre diesen Podcast machen. Und wir haben ja jetzt auch schon mit so vielen Autoren aus unterschiedlichsten Welten gesprochen, mit Buchpreisgewinnern und an Verlagen, die so weit weg von Self-Publishing sind, wie es nur geht. Und da lernt man schon ganz andere Sichtweisen. Wobei, du sagst ja jetzt, du hast es unter Verlag gemacht und dann auch noch unter Pseudonym. Das wäre ja für mich der Horror. Da bin ich einmal berühmt und dann weiß man nicht, wer ich bin.
Nee, aber das ist ein offenes Pseudonym. Also das ist, die Leute wissen in der Regel, dass, also meine Leser zumindest wissen alle, dass es Sandy ist. Ich unterschreibe mit Sandy, auf meiner Website ist beides drauf. Ich hatte auf meinem ersten Buch, wo Jule Pieper stand, da hatte die Autorin, also die Figur da drauf, ein Buch in der Hand, wo Sandy Mercier stand. Also ich habe das schon. Sonst
aber warum
das
dann das Pseudonym? Warum wollen dann Verlage so ein Pseudonym haben? Das macht doch dann überhaupt keinen Sinn mehr.
Nee, das war nicht vom Verlag, das war von mir. Ich bin als Self-Publisherin schon, ich bin ja als Self-Publisherin als Sandy Mercier gestartet, das ist ja mein echter Name, und habe da Thriller geschrieben. Und dann wurde mir damals gesagt, wenn ich in so ein ganz anderes Genre gehe, ist es marketingtechnisch besser, wenn ich einen anderen Namen nehme, weil Leser das sonst tendenziell nicht gleich begreifen, das Buch kaufen, das Thriller erwarten und dann sehr enttäuscht sind.
Ja, das sagen sie ja immer, aber ich glaube das ehrlich gesagt noch nicht so richtig.
Aber das war auf jeden Fall der Grund. Also ja, da habe ich mir gar nicht so groß was bei gedacht. Ich hatte gehört, so macht man es halt, also habe ich es halt gemacht.
Ja, da bist du vielleicht bin ich da wirklich zu verbohrt. Ne? Also ich glaube, also da hätte ich ein großes Problem mit, wenn ich jetzt plötzlich unter Pseudonym schreiben müsste. Vielleicht muss ich da auch mal an meinen Ängsten arbeiten, wie du das mit der Buchbestellung machst. Wobei, da muss ich jetzt auch mal so ein paar technische Fragen stellen. Du hast gerade gesagt, 15.000 Euro für so eine Druckauflage war viel Geld, ist viel Geld. Das kann ich nachvollziehen. So, ich weiß jetzt nicht, was deine Druckkosten so sind. Wie groß muss denn so eine Auflage sein, damit du da in Bestsellergrößenordnung kommst?
Also, um kurz auf die 15.000 zu kommen, das war ganz am Anfang, als ich ja frisch vom Schreiben leben konnte. Also ich hatte ja gerade gestartet, Arbeitslosengeld ist ausgelaufen und ich wusste, ab jetzt muss mich das Autorenleben komplett tragen. Mhm. Und da war das mit denen, dass jede Woche hieß es, dass 1.000 Bücher leer gedruckt worden sind. Also das war nochmal eine andere Zeit als jetzt. Das heißt, Buchkosten sind ja in der Regel ein bisschen gestiegen. Genau, und die Auflagen, da kommt es auch wieder komplett drauf an, weil bei den Thrillern habe ich zum Beispiel ganz kleine Auflagen nur. Das sind so, keine Ahnung, 300 bis 500 Bücher oder so mittlerweile.
Hm.
Und bei den Jule Pieper Büchern, da bin ich zwischen 1000 und 3000 Büchern. Und dann kommt es drauf an, wie hoch die Kosten sind, weil, also ich habe in der Regel Paperback und Klappen und so einen Relieflack. Und ja, ich bin bei verschiedenen Druckereien und ich hole mir jetzt gerade auch wieder neue Angebote ein, weil es ja einfach überall komplett unterschiedlich ist. Man kann es gar nicht so richtig sagen. Rein theoretisch habe ich jetzt gerade wieder 3 Bücher leer und darf jetzt 10.000 Euro auf jeden Fall wieder ausgeben. Das
Gut, klar, wenn ich das so ausrechne, ne, ich rechne mal bei der Auflage 3-4 Euro pro Buch wird es sein. Ja, dann bist du ja bei 15.000, bei, sagen wir, 3 bis 4.000 Büchern. Klar. Wobei, ich meine, du kriegst ja das Geld auch wieder rein. Also da verdienst du ja dann auch
eine
Menge.
Genau, aber das war ja damals noch nicht. Da hatte ich ja gerade erst gestartet. Ne?
Also das war muss ja erstmal da sein.
Genau, das war halt wirklich, ich hatte dann keine Rücklagen mehr. Das ging ja alles schon für Lektorat und was weiß ich nicht alles drauf.
Ja,
und deswegen war dieser große Horror. Also das war, und nichtsdestotrotz, man weiß ja trotzdem nie genau, wie viel man ja wirklich verkauft. Und nachdem ich dann die 800 Bücher auch noch zu Hause zu stehen hatte, und 800 Bücher sind halt echt viel, war mein Vertrauen diesbezüglich ganz leicht so gebrochen.
Ja, das ist der Punkt. Da habe ich auch immer Panik vor. Jetzt gut, meine Auflagen sind bei weitem nicht so hoch. Aber durch das Remissionsrecht, was die Barsortimenter ja im Regelfall haben, dass sie dir einfach ungefragt die Bücher zurückschicken und darfst das Porto auch noch bezahlen dafür. Das ist immer so die Horrorvorstellung. Ne? Ich träume zweimal davon, dass Thalia mal irgendwann sagt, so, wir wollen mal jede Filiale 2-3 Bücher hinlegen, dann muss ich mal eben 1500 Bücher drucken lassen. So, würde ich hinkriegen, aber wenn die dann am Jahr sagen, so, haben wir nicht verkauft, hier hast du sie wieder, dann würde ich in Panik verfallen. Das ist allerdings wahr. Ja.
Und es ist halt eine Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Ne? Und ich habe mich jetzt einfach bewusst dafür entschieden, weil ich habe gemerkt, ich hatte ja, keine Ahnung, 16 Bücher oder so draußen, es wird ja von Buch zu Buch mehr einfach. Und ich habe mich jetzt entschieden, in der Zukunft möchte ich das jetzt einfach nicht mehr so. Weil sonst sind ja immer wieder, dass dann auf einmal werden dann 4 Auflagen gleichzeitig leer und was weiß ich. Und ich habe da irgendwie...
ich sag mal so... Du wirst ja dadurch, wenn du die ersten größeren Auflagen gut verkauft hast, dann hast du ja Rücklagen. Also da wirst du ja auch eine ganz gute Marge dran machen. Ne? Also von daher wird das Risiko schon sinken. Also zumindest wirst du es besser stemmen können im Regelfall.
Ja, also definitiv besser als am Anfang auf jeden Fall.
Ja, na klar.
Aber trotzdem ist es auch ein Stressfaktor, einfach sich immer um solche Sachen kümmern zu müssen, will man das oder nicht.
Genau, weil jetzt allein der Druckereiwechsel und viele Druckereien angeschrieben und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe jetzt gestern jemanden gefragt, ob er das für mich übernehmen kann, weil der pure Gedanke daran, dass ich jetzt schon wieder mit einer Druckerei kommuniziere und schon wieder irgendwie die ganzen... Ich will es einfach nicht mehr.
Also wir hatten in der letzten Woche Autaria zu Gast. Ja, muss man mit denen reden. Das ist ja genau das, was die machen. Ne? Ich weiß nicht, ob es so kalkulatorisch...
So, das habe ich, glaube ich, im Self-Publisher-Verband gelesen. Ne?
Ja, genau.
Ja, das kann sein.
So, die behaupten ja, dass sie das machen. Also, ne, und du solltest ja über die 500 Auflage, die Minimum haben, locker hinauskommen. Also von daher.
Aber willst du jetzt nur mit dieser Reihe im Verlag bleiben oder möchtest du dich generell zur Verlagsautorin jetzt nach und nach entwickeln? Oder?
Also ich glaube, dass beides schon cool ist, weil ich ja auch dann einfach trotzdem in beiden etwas ein bisschen ausleben kann. Aber wenn ich als Self-Publisherin bin, dann möchte ich halt lieber jemanden, der mir noch ein bisschen hilft bei den Druckereisachen. Das, also das, was mich halt noch nervt, dass das weg kann. Aber ich glaube, in der Zukunft möchte ich jetzt das mit dem Verlag weiter erstmal austesten. Aber ich bin nicht festgelegt. Ich darf ja auch erstmal noch ein paar Verlagserfahrungen machen, weil das ist jetzt auch alles noch eine neue Welt, ne? Und da darf man ja auch viel Kontrolle abgeben. Was man halt sonst selber in der Hand hatte, darf man ja auch erstmal, ich sag mal, lernen und dann auch schauen, ob ich es auch wirklich kann und will.
Bei welchem Verlag bist du jetzt?
Beim Kampenwand Verlag.
Kampenwand Verlag, okay. Also das ist ja Nova, Kampenwand.
Genau.
Ja. Na gut, das ist ja also auch kein großer Publikumsverlag, ne? Also, und, aber wie ist das denn? Also du hast gesagt, man darf Kontrolle abgeben. Also das wäre für mich ein Punkt, ne, wo ich eher ein Problem mit hätte, weil ich liebe meine Kontrolle.
Ja, ich würde nur sagen, von der Formulierung von Sandy kann man lesen, dass das auch nicht super einfach war, oder?
Ja, na genau, also ich bin glücklich, dass ich da gelandet bin und ich mag die ja auch alle sehr. Und trotzdem ist es halt, dass, also ich kann jetzt nicht einfach sofort nachgucken, wie irgendwas ist und ich bin immer darauf angewiesen, dass mir jemand antwortet und die antworten mir, also keine Frage, ne? Aber das ist, es ist einfach was anderes. Das, ich weiß gar nicht, das, wenn man das die ganze Zeit, wenn man das jahrelang immer selber gemacht hat, und dann guckt man auch immer ein bisschen ganz genauer hin und denkt sich manchmal vielleicht auch, das hätte ich anders gemacht, das hätte ich früher gemacht. Aber ich darf da halt auch Vertrauen abgeben, weil, also, die machen das jetzt auch nicht erst seit gestern. Und am Ende des Tages haben wir es geschafft, auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Und deswegen, das, also, war für mich auch nochmal ein Learning, dass, auch wenn ich die Kontrolle abgebe, oder vielleicht, weil ich sie abgebe, ich weiß es nicht so genau, kann es klappen. Und ich habe ja trotzdem, also, es ist ja nicht so, als hätte ich mich nur zurückgelehnt, sondern ich habe ja auch trotzdem vieles gemacht, ne? Also, ich habe ja trotzdem auch viel Geld ausgegeben mit Marketing und solchen Sachen. Ne? Also es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt alles da in deren Hand gegeben.
Ja, aber kommst du denn dann auf deinen Schnitt? Ich denke ja mal, ich weiß nicht, was du so da an Tantiemen bekommst, aber es dürfte ja definitiv geringer sein als die Marge, die du als Self-Publisherin hast.
Genau, also das wird sich jetzt zeigen. Wir sind ja jetzt erst, also ich habe ja vor einem Monat das Buch rausgebracht, am 4.9. Das wird sich jetzt alles zeigen.
Okay, also das weißt du noch gar nicht.
Ne, das, weil es, Fakt ist klar, dass jetzt ein Self-Publisher-Buch im Jahr halt fehlt. Ich hatte ja meistens zwei Bücher im Jahr rausgebracht. Und eins fehlt dann. Und das, ja, ich kann es noch nicht. Es kann ja jetzt auch sein, dass durch den Spiegel-Bestseller jetzt die anderen Bücher höher weiter fliegen, mehr Geld einbringen. Also so richtig kann ich es noch nicht kalkulieren.
Ja, womit wir quasi beim aktuellen Buchbubble-Trend-Thema sind. Also du darfst ja jetzt auf deine anderen Bücher zum Beispiel einen Sticker machen, Spiegel-Bestseller-Autorin. Und dieser Sticker wird ja zurzeit hoch und runter diskutiert.
Ausgelesen.
Gib uns da mal ein paar Einblicke.
Ja, also den Sticker, den darf man sich ja erstmal kaufen. Ich habe 16 Bücher, es dauert. Also klar, für Ich vermisse mich hat der Verlag das gekauft. Für die anderen habe ich jetzt erstmal wegen Steuern und Druck, habe ich gesagt, okay, jetzt überträgt nicht gleich, hab Rücklagen. Ne? Ich habe jetzt erstmal für zwei Bücher sozusagen die Lizenz gekauft.
Was kostet das? Was kostet das?
Also 250 kostet das, wenn man es auf die Bücher gedruckt haben möchte und 250 Euro zusätzlich, wenn man damit Marketing machen möchte. Und da ich natürlich auch immer Marketing machen möchte, also das zum Beispiel auch auf der Website oder bei Social Media
zeigt. Also pro Buch?
Also eigentlich pro Buch 500 Euro.
Ja, krass.
Genau. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, wir fangen mal soft an. Und jetzt kommt die Weihnachtszeit, deswegen habe ich zum Beispiel das Weihnachtsbuch genommen und Reise 1, weil es halt der erste Teil und läuft gut, die Reihe. Und wollte da mal gucken, also Laura, also meine Coverdesignerin, die darf das jetzt quasi dann alles jetzt darauf machen. Und wenn wir das jetzt erledigt haben, kann ich auch beobachten, ob sich dann was verändert.
Also du klebst sie nicht drauf, du lässt sie ins Cover integrieren.
Genau. Also Reise 1 ist eh gerade leer, deswegen hat es ganz, ganz gut gepasst. Dann kann Laura das da gleich mal drauf machen. Und beim Weihnachtswunder, ja, da wird es dann halt nur bei Amazon so angezeigt, weil da tut jetzt nichts nach.
Ja,
dann ist es so. Aber trotzdem, man kann halt ja schon mal, man kann das ja schon mal auf die Cover, auch auf der Website packen oder auch mit Social Media und so. Ja. Also das finde ich schon ganz schön. Das sieht ganz nett aus.
Wobei ich jetzt noch nicht richtig verstehe. Also man kann es aufs Cover machen, aber darf kein Marketing mitmachen. Aber wenn ich das Cover doch zeige, dann ist das doch da drauf. Ist das
dann ist
schon
es Marketing schon, genau. So habe ich das jetzt verstanden, dass wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt, wenn es jetzt einfach nur in der Druckerei, also im Buchhandel die Bücher liegen, wo der Sticker drauf ist, dann wären wir bei 250. Aber so wie ich es verstanden habe, sobald das Buch auf meiner Website mit dem Sticker ist oder ich bei Social Media das Buch poste, ist das schon Werbung.
Okay.
So habe ich es verstanden.
Okay. Das ist ja interessant. Da müssen wir, glaube ich, auch mal irgendwie einen Experten oder Expertin zu einladen.
Ja, das wäre, glaube ich, gut.
Ja, ne?
Müssen wir mal gucken, bei wem vom Spiegel da irgendwie.
Wer, ich ist mich das auch überhaupt der Spiegel oder wer macht das eigentlich? Bei wem bestellt man denn sowas?
Beim Buchmarkt.
Buchmarkt, ich bin
auf die Seite vom Buchmarkt gegangen, genau. Okay. Und da gibt es eine extra, da kann man ja auch immer die Spiegel-Bestsellerliste, die jeden Donnerstag wird hier da aktualisiert. Da steht doch irgendwo ein Part über diese Lizenzen, wie viel es kostet. Wenn man zum Beispiel Spiegel-Bestseller Platz 1 ist oder so, dann steht da nicht mal, wie viel es kostet. Dann soll man, glaube ich, anfragen.
Also abhängig von der Platzierung kostet er doch noch unterschiedlich, oder?
Nur bei Platz 1.
Okay. Ja, da ist der Sticker wahrscheinlich anders, ne?
Ich kann es dir hoffentlich irgendwann mal sagen.
Ich weiß nicht, ob 160 weitere Folgen dir zu lang sind, aber es wäre ein schöner Rhythmus.
Es wäre ein schöner Rhythmus, ja.
Naja, also nein, das Mindset stimmt ja jetzt, das geht jetzt schneller.
Stimmt.
Du hast vorher noch einen anderen im Nebensatz gemacht. Du hast irgendwie geguckt, wie viel brauche ich diese Woche, um in die Bestsellerliste zu kommen. Mhm. So, wie stellt man das denn fest?
Also leider immer erst nachträglich. Das ist ja okay. das Blöde daran. Das heißt, man kann halt immer erst Media Control nachschauen. Ja, wer von denen, die auf der Spiegel-Bestsellerliste sind, wie viel die verkauft haben sozusagen.
Muss man da irgendwie einen bezahlten Zugang zu haben oder? Okay.
Ja, ich habe ihn selber nicht. Ich habe Freundinnen, die das haben
okay.
oder hatten und genau, das kostet auch einiges wohl.
Ja, ja genau, denke
ich. Also man kann dann quasi, wenn man sich ein paar Wochen anschaut, ungefähr schätzen, wo man
genau.
sich aufhalten müsste, aber genauso kann man halt auch sehen, oh verdammt, 3 Bücher mehr und letzte Woche hat es geklappt oder so.
Genau, also rückblicken kannst du das dann immer sehen.
Ja, super.
Und ich glaube, die Spiegel-Bestsellerliste, ich glaube bis zu Platz 50 kann man wohl sehen, aber man kriegt den Sticker halt erst ab Platz 20.
Hm. Mhm.
Und ich hatte dann, weil in meiner Kategorie nicht so viel gebraucht wird sozusagen, habe es mit über 800 irgendwas Büchern dann auf Platz 13 geschafft. Und es gibt Wochen, da reichen 450 Bücher und es gibt Wochen, da brauchst du 1000. Also das ist...
Na gut, aber es sind ja eigentlich jetzt keine so immens großen Zahlen.
Genau,
ne?
Das ist halt das Gute in meiner Kategorie. Ne?
Hm. Welcher Kategorie ist das? Sachbuch oder wie?
Paperback-Sachbuch. Genau.
Das heißt, wenn du Belletristik bist und Fitzek hat gerade neuen Thriller raus, keine Chance.
Ja, also auch ohne Fitzek hätte ich da jetzt erstmal noch keine Chance.
Okay.
Also habt ihr da auch so ein bisschen geguckt, was für Bücher sind angekündigt, welche Erscheinungswoche wäre sinnvoll?
Also ob das der Verlag gemacht hat, weiß ich nicht. Ich vermute schon, weil die haben ja, glaube ich, immer Meetings und gucken sich halt die Daten an. Ne? Und also nach dem 4. September ist es, glaube ich, auch wieder schwieriger, weil ja das Weihnachtsgeschäft im September mal startet und dann auch Frankfurter Buchmesse wieder kommt. Da geht es halt wieder hoch. Deswegen haben wir schon dafür gesorgt, dass es nicht jetzt noch später wird. Aber wie jetzt genau die Zusammensetzung war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Also weil man kann ja, glaube ich, wahrscheinlich haben sie sich angeguckt, wann Vanessa Göcking oder wann Laura Marlina Seiler vielleicht was rausbringt oder so, aber.
Aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Also klar, sagen zu können, ich bin Spiegel-Bestseller-Autorin, ist natürlich, nehme ich an, schon sehr geil. Aber dich assoziiert man ja schon sehr mit diesem expliziten Wunsch. Wann kam der auf und warum so unbedingt genau diese eine Sache?
Also wann der aufkam, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Muss ja länger her sein als vor 3 Jahren, ne? Oder?
Ja, so viel steht fest. Aber ich denke mal, wenn man halt ja anfängt, Autorin zu sein, dann ist es wahrscheinlich doch der Wunsch, den die meisten haben, oder?
Wahrscheinlich insgeheim schon. Aber man traut es nicht, sich nicht zu sagen. Weil
ja, man wird ja immer wieder beim Mindset.
Genau, aber weil es ist, die Gefahr, ist ja auch so, dass man scheitert, doch relativ groß ist. Ne?
Und ich wurde wirklich oft auch belächelt von wegen, na, du bist ja mutig, das zu sagen, aber mit so einem, also man kann es in mehreren Arten sagen.
Mhm.
Und diese Leute, als ich es dann jetzt geschafft habe, dann endlich, die kamen dann auch und, also die waren auch teilweise schon, also die sind Spiegel-Bestseller und die kamen dann an und sagten solche Sachen wie, naja, bleibt mal abzuwarten, wie lange du auf der Liste bist. Und
boah.
Ich denke so, boah, ey, danke. Boah. Es ist so, also wenn es jetzt aus purem, also wenn man diesen, ich finde, das hat so deutlich gemacht, wenn ich jetzt den Spiegel-Bestseller nur haben wollte, um irgendeine Lücke im Innern zu schließen, was ja in der Regel nicht funktioniert, ne, dann wäre das jetzt wirklich das Perfekte. Also mir gratulieren die Leute und dann kommt wieder dieser eine Kommentar und ich denke so, dann hätte ich jetzt gleich wieder denken können, oh, jetzt muss ich das nächste Ziel erreichen. Ich bin immer noch nicht gut genug, so, ne?
Ja.
Oh, was ein Arsch. Naja, hab die Frage vergessen.
Was war so wichtig für dich an diesem Ziel?
Ach so. Also genau, also zum einen, also ich glaube, es waren viele Sachen. Also Ego steckt definitiv ja auch mit drin, weil es ist einfach eine krasse Auszeichnung.
Hm.
Und Sichtbarkeit steckt drin, weil ich denke und hoffe, dass das Leben dann noch einfacher wird, also weil man doch sichtbarer wird, ne? Ohne, also ich erhoffe mir, dass ich zum Beispiel weniger Marketingbudget brauche. Also ich glaube, dass man immer Marketingbudget braucht, um erfolgreich zu sein. Also das, also ich teste auch immer wieder einmal im Jahr, mache die Werbung aus, dann passiert nichts. Und dann mache ich die Werbung wieder an. Aber ich hoffe trotzdem, dass das halt einfacher ist, dass man sichtbarer wird, dass vielleicht, ja, ich weiß, die Auslandslizenzen noch besser verkauft werden und solche Sachen. Ne? Also Erfolg, würde ich jetzt mal sagen. Und was ich halt auch gut finde, ist, dass halt die Themen im Buch halt auch noch größer werden, weil ich glaube zum Beispiel, Emotionscoaching ist ja jetzt ein großes Thema da in meinem Buch, dass es halt total wichtig ist, dass noch mehr Leute davon erfahren, damit sie sehen, es muss nicht immer alles so bleiben, wie es ist. Und es gibt auch einen Grund, warum man sich manchmal wütend fühlt und solche Sachen, ne? Also es ist so eine Mischung aus allem. Aber ja, auch ganz klar Ego.
Ja, natürlich. Also das sei dir auch zugestanden und alles andere wäre auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Da hätte ich dann nachgehakt, wenn es das nicht gesagt hätte.
Es ist so, als könnte man jetzt ist man, also weiß ich nicht, das ist man, es fühlt sich an, als könnte man jetzt am Tisch
was
der
Besonderes.
Großen sitzen.
Also ganz, das kann nicht, ja. Also wirklich, liebe Sandy, da brauchst du überhaupt nicht schüchtern sein, das ist so. Und sogar wir, ich meine, wir machen doch dann Werbung damit. Wir haben Podcast-Folge mit einer Bestseller-Autorin. Natürlich. Ja, ja klar.
Ja, das natürlich. War auch so schön, weil meine Lektorin meinte irgendwann, ey, ich habe einen Spiegel-Bestseller lektoriert. Und da meinte meine Social-Media-Fee, ey, ich wollte schon immer mal eine Spiegel-Bestseller-Autorin unter für dich haben. Ich dachte so, ey, wie geil ist das denn? Weil wir haben es wirklich alle gemeinsam ja darauf hingearbeitet. Und das bringt dann irgendwie auch vielen gemeinsam was. Und das fand ich auch so bewegend einfach.
Ja, natürlich. Das ist etwas, wo man so aus der rausschaut, was immer noch einen riesenguten Klang hat. Und ja, natürlich. Und das sei dir wirklich sehr gegönnt. Und ja.
Danke.
So, ich muss noch mal ein bisschen zurück, weil mich eine Sache interessiert. Du hast ja jetzt, haben wir jetzt schon thematisiert, dass du das jetzt über einen Verlag gemacht hast. Wie war das denn, als du hast die Entscheidung irgendwann getroffen, ich will das mit der Auflagendruck, das macht mir Angst, ich muss da eine andere Lösung finden. So, jetzt gibt es ja mehrere Schreibende da draußen, die auch meinen, Verlag ist die Lösung, aber da hat man ja noch lange keinen. So, wie war das denn bei dir?
Also bei mir war es relativ einfach, die Entscheidung war nicht so einfach, aber an sich, ich wusste, dass die schon lange mit mir zusammenarbeiten wollen. Und ich hatte immer abgelehnt, weil ich aus Überzeugung halt Self-Publishing war. Und dann habe ich einen Aufruf gemacht und habe gesagt, ich möchte mit dem nächsten Buch, ich suche eine Agentur oder einen Verlag. Und dann haben mir ganz viele Leute irgendwelche Links und was weiß ich geschickt und so. Und dann, ich habe mir das auch alles angeguckt. Und dann hatte ich auch so Kollegen, die haben mich mit Menschen auf irgendwelchen Veranstaltungen zum Gespräch und da hätte ich mich melden können und so. Und irgendwie bin ich da nicht so der Typ für, weil ich da nicht so das Vertrauen hatte. Und der Verlag, also der Kampmann Verlag, den kenne ich ja durch die ganze jahrelange Zusammenarbeit mit Nova. Ich wusste, dass die wirklich, dass die genauso alles dafür tun, den Traum von mir zu erreichen, weil es irgendwie gefühlt auch schon deren Traum ist, wie ich. Und deswegen habe ich mich dann am Ende, also ich habe mir eine Weile Zeit genommen und habe auch lange überlegt und dachte, okay, und schreibe ich vielleicht noch große Verlage an, weil ich glaube, das könnte ich halt auch und ich glaube, da hätte ich schon noch eine gute Chance. Und ja, dann habe ich mir, glaube ich, ein halbes Jahr lang Zeit genommen für diese Entscheidung, weil ich wollte nicht eine Entscheidung treffen, einfach nur, weil sie leicht ist. Ne? Oder weil ich Angst davor habe, dass dann vielleicht doch eine Absage kommt oder sonst was. Und habe dann so ein halbes Jahr mir ungefähr Zeit genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist für mich einfach jetzt gerade der nächste beste Schritt, die richtige Option. Weil ich kenne die, ich kann denen vertrauen und ich weiß, da bin ich nicht irgendeine Nummer. Da bin ich wirklich, also die werden auch genauso alles tun, wie ich es tun werde. Und es war auch eine gute Entscheidung.
Hast du denn, das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden, hast du in dem halben Jahr vorher auch versucht, bei, ich sag mal, größeren Publikumsverlagen unterzukommen oder gar nicht?
Nee, ich hatte nur einen Social-Media-Aufruf gemacht und habe dann halt ganz viele Agenturen und Verlage empfohlen bekommen und hatte auch mal ein Gespräch mit irgendjemandem, wie gesagt, auf so einem Event. Und nee, ich habe mich dann entschieden, es nicht zu tun.
Ja, das, also für mich klingt das gerade sehr logisch, einfach wenn du sagst, dass ja beide Seiten wirklich alles dafür tun müssen. Und wenn du da bei irgendeinem Riesenverlag bist, wo du halt eine von vielen bist,
Also
mir leuchtet das gerade sehr ein.
Ja, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass jetzt so große Verlage nichts tun. Also, aber ja.
Aber man weiß halt nicht, ne? Da könnte ich halt einfach irgendeine Nummer oder einfach irgendeine Nummer sein. Und das wollte ich halt nicht.
Und das Thema Agentur, war das mal ein Thema bei dir?
Ja, ich habe mir auch einige angeguckt und so und ich bin jemand, der mehr auf Empfehlung arbeitet als auf dieses bloße, ich gucke mir irgendwelche Websites im Netz an und es hat nirgendwo, dachte ich so, oh cool. Und dann habe ich mich da dagegen entschieden. Aber wie gesagt, ich habe mir ein halbes Jahr Zeit genommen für die Entscheidung auch.
Ja, gut, dann passt es bei dir und klar, wenn dann schon jemand dann so zukommt, wo du auch schon mit zusammenarbeitest, dann ist das sicherlich schon mal eine wichtige Hilfe. Ne? Haben ja leider die wenigsten. Aber das, ja, muss ich jetzt zugeben, wird ja wahrscheinlich auch das Ergebnis deines unverwüstlichen Mindsets gewesen sein, dass du halt doch dann immer den nächsten Schritt gemacht hast, statt wie ich dann zweifelnd auf der Couch zu versinken. Ja, daran muss ich arbeiten. Ja, vielleicht komme ich ja doch noch auf den Punkt, dass das mit dem Mindset vielleicht doch nicht ganz so falsch ist.
Ich glaube, es gibt immer Mindset und Mindset. Ja. Also, um es mal ganz platt zu sagen, ich glaube, du kannst Scheiße nicht zu Gold mindsetten, aber du kannst eben, wenn du gute Sachen hast und die richtige Einstellung und dann auch handelst, also das sage ich jetzt auch nur aus der Beobachterperspektive, weil ich natürlich auch längst nicht so, ja, wobei, so gut da drin bin wie die Sandy.
Aber da hast du mit dem Punkt ja angesprochen. Ne? Ich habe ja gerade gestern auch einen Blogartikel dazu veröffentlicht. Woher weiß ich denn, dass das, was ich, wenn ich jetzt Gold ist und nicht Scheiße? Woher weiß ich denn, dass ich nicht vielleicht einfach nur zu schlecht bin? Frau
Mindset.
Also
ich glaube, dass es halt wirklich hilft, sich einen Experten manchmal zu holen. Also ich glaube, das ist, ne?
Ja, Entschuldige.
Und dann vielleicht auch wirklich, also was anders machen. Also wenn du das Gefühl, zum Beispiel, wenn ein Buch schlecht ist, sage ich jetzt mal, ne, technisch, inhaltlich schlecht.
Ja, gut, das müsste
dann
man,
wird man
ja.
das ja an den Rezensionen merken. Das heißt, wenn da wirklich so eine Rezension kommt, dann weiß ich, okay, jetzt darf ich mal hinhören. Wenn mein Buch in der Buchhandlung untergeht oder gar nicht erst dahin kommt, dann kann ich rausfinden, was kann ich anders machen? Wie könnte ich jetzt zum Beispiel mehr Taschenbuch-Marketing machen oder wie könnte ich dafür sorgen, dass mein Taschenbuch schöner wird? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das ist wirklich so ein, das ist optisch, weil da darf man ja heutzutage wirklich einfach ja, sehr, sehr hervorstechen. Also wie kann ich dafür sorgen, dass wenn mein Buch jetzt hier in der Buchhandlung liegen würde, dass die Leute nicht dran vorbeigehen können.
Hm. Klar.
Deswegen finde ich, und da helfen halt manchmal Blicke von außen.
Das stimmt. Wobei ich mich ein bisschen schwer tue, ich kriege das ja immer mit, es schießen ständig neue Experten und Expertinnen auf. Ja. Ich habe gerade heute Morgen wieder so einen Instagram-Post bekommen von so einem neuen Programm mit 4 Expertinnen in diesem Fall. Ich kannte keine eine davon, ich glaube eine. So, und ich denke, ich bin jetzt irgendwie 12 Jahre in der Szene unterwegs und wenn das so tolle Experten sind, dann muss ich doch mal davon gehört haben. Ne? Und wo haben die ihr Wissen her? Und jetzt haben wir ja auch schon so die ein oder anderen Expertin bei uns gehabt. Also ne, wahrscheinlich ist das Wissen ist gar nicht das Thema, sondern dieses, naja, das irgendwie doch annehmen oder so. Und meine Erfahrung ist, dass es relativ leicht ist ich würde mal behaupten, dass man für jedes Buch Leute findet, die es gut finden. Neben der eigenen Mutter. So, und ich habe schon Bücher gesehen, die auch technisch, rechtschreibsmäßig grottig waren und trotzdem super Rezensionen haben. Ne? Gut, die haben auch ein paar schlechte, aber die haben halt auch viele gute. So, und in diesem Wirrwarr selbst irgendwie mitzukriegen, kann ich dem trauen? Ist das jetzt, ist mein Buch wirklich so toll? Oder will ich das einfach nur glauben? Ich finde das extrem schwierig. Also, und ist es wirklich nur die Verkaufszahl?
Nee, also ich glaube, die Verkaufszahl hat mehr mit Marketing zu tun, als mit wie die Qualität des Buches ist auf jeden Fall. Aber Rezensionen haben oft was, also ja auch nicht immer, man hat ja auch da so seine Hater oder solche Sachen, ne? Aber ich glaube, also für mich ist es so, wenn es da viele Menschen gibt und viele ist jetzt relativ, die das Buch lieben, dann hat dieses Buch eine Berechtigung und dann gilt es doch einfach nur noch mehr Leute zu finden, die es tun, weil es gibt ja schon welche, die es tun.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine? Also da würde ich mich gar nicht drauf.
Ja, richtig, absolut. Ja, genau. Das ist genau der Punkt, an dem ich auch gerade so ein bisschen struggle. Und ich hatte das in einer letzten Podcast-Folge ja schon mal thematisiert. Ich habe dann auch zum Beispiel Amazon-Ads geschaltet und habe festgestellt, Leute klicken sehr viele Leute auf das Buch, also das Cover kann es eigentlich schon nicht sein, und kaufen dann aber nicht.
So. Okay, und dann ist vielleicht der Klappentext noch.
Ja, habe ich auch. Da habe ich schon 5-mal rumgedreht und gedacht, was könnte es sein? Habe ein paar Experten tatsächlich drauf gucken lassen, die alle nichts gefunden haben. Ändert sich trotzdem nicht. Ne?
Also wir hatten es auch noch mal geändert, ne?
Ja. Ja.
Jetzt in der Zeit, wo du gesagt hast, die Zahlen wären schlecht.
Da hat der Verlag auch auf jeden Fall nochmal die Produktbeschreibung komplett geändert. Und ich kenne andere Spiegel-Bestseller-Autorin, die hat das gefühlt wöchentlich gemacht. Mhm. Und ich war auch, ich glaube, über ein Jahr oder so auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Und also das ist was ich jetzt gar nicht viel so im Schirm habe. Das steht und dann steht's. Aber das ist wohl was, wo viele viel Zeit verwenden.
Mhm. Mhm.
Ja, ich habe hier deine Amazon-Seite zu dem Buch auf. Und das ist ja schon, ich sag mal, so das bisherige Denken, was ich hatte, so, ne, da kommt halt der Klappentext hin und das Buchcover. Und da ist ja schon sehr viel mehr. Da ist ja wirklich mit so Bullet Points aufgelistet, was zeigt dir dieses Buch und
genau, das
mit verschiedenen Schriften gearbeitet und hier mit diesen, wie nennt man das eigentlich, wenn aus dem auf einem Bild, aus dem Bild so Pfeile rausgehen, was halt so mit drin ist.
Ah ja, das hat der Verlag erstellt.
Mhm. Genau, ich wobei es ist bei einem Sachbuch einfacher. Ein Sachbuch hat ein Nutzenversprechen.
Ja gut, das ist ja auch ein Roman.
Genau, ich finde, es geht eigentlich immer um Themen. Also auch in einem Roman geht es ja immer um bestimmte Themen. Und die kannst du ja genauso mit Bullet Points da auch aufwenden. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass zum Beispiel bei all den A-Plus-Inhalten, dass halt Bullet Points gut sind und Leser sind ja in der Regel faul und haben keine Lust, so viel zu lesen. Und deswegen versuche ich es halt so einfach wie möglich darzustellen, was der Mehrwert ist.
Ja.
In den A-Plus-Beschreibungen und Produktbeschreibungen und so. Und auch mit diesem Fett und markiert und kursiv und was weiß ich nicht alles, damit halt das die Leser leicht, Dings leichter ist. Aber klar, ich denke, man darf halt auch bei Romanen einfach immer an Themen arbeiten. Mhm. Das kann halt der Ort sein, das kann das Hobby sein, das kann der Job sein. Also wir haben ja trotzdem alle ganz andere Themen als die anderen Leute.
Ja. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass du damals so schon heftigste Probleme hatte, wenn du 15.000 Euro für einen Druck ausgeben musstest. Jetzt ist Marketing ja auch nicht umsonst.
Nicht immer, aber.
Ja, ne, und so. Und man kann ja unendlich an Marketing ausgeben, ohne zu wissen, ob es jetzt wirkt oder nicht. Wo ist da deine Grenze? Wie hast du da dein Maß gefunden?
Also, ich würde jetzt mal sagen, rausgefunden, was meistens funktioniert. Und das ist für mich halt Amazon-Werbung und Facebook-Werbung. Und manchmal kann ich denselben Aufbau haben und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr bei dem nächsten Buch. Das heißt, ich check's halt auch nicht so richtig immer. Aber auch da ist es eine Entscheidung, versuche ich jetzt das weiterzumachen und wenn es mit dem Buch nicht klappt, dann ein anderes zu nehmen, was ich dann halt bewerbe. Und bei Amazon habe ich mir halt, die mache ich selber, die Anzeige. Momentan habe ich gerade nur eine und bei Facebook, da habe ich gar keinen Plan. Ich verstehe es einfach nicht und deswegen, das habe ich ausgelagert. Das macht halt die Hände.
Wie groß, darf ich mal so Größenordnung des Budgets fragen?
Also das ist unterschiedlich. Manchmal gebe ich 500 Euro im Monat aus und manchmal sind es 3.000.
Okay, das sind ja schon gute Beträge. Da muss man erstmal eine Menge Bücher für verkaufen. Ne?
Ja, aber ich merke halt wirklich, umso höher mein Budget ist. Deswegen, ich ärgere mich auch manchmal, dass ich einfach, es ist schon okay, wie ich meine Entscheidung treffe, nur... Also dieses Jahr habe ich sehr viel Geld für Reisen und ausgegeben, ne? Oder auch die Persönlichkeitsentwicklung wird gefühlt immer mehr, was ich da ausgebe. Und das sind halt alles so Sachen, die ich dann nicht ins Marketing stecke. Und ich hätte, anstatt vielleicht mal eine Reise zu machen, auch, keine Ahnung, 1.000 Euro mehr dann in die Werbung für ein Buch stecken können. Und dann wüsste ich, hätte ich eigentlich auch bessere Ergebnisse noch gehabt. Also, weil in der Regel funktioniert das ja. Naja, aber das Prioritäten.
Ja, also ich meine, Reisen, das sind ja auch Erinnerungen, die sind ja auch fürs Leben sehr, sehr wichtig.
Ja, und ich schreibe ja auch Reiseromane, das heißt, ich kann das dann auch absetzen.
Ja.
Aber woran ich so die ganze Zeit schon denken muss, bei den Sachen, die du so sagst, so ich analysiere, ich ändere, ist dieses Einstein-Zitat, das kennt ihr wahrscheinlich, wo er die Definition von Wahnsinn beschrieben hat, mit immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Also das ist ja im Prinzip, ne, wenn ich halt mit jedem Buch immer wieder dieselben Wege gehe, die halt beim letzten Mal schon nicht funktioniert haben. Und ich spreche da wirklich, wenn ich sage von ich, dann bin ich halt selber schuld ein Stück weit auch. Was jetzt schon wieder so negativ formuliert ist, gell?
Ja.
Also das ist auf jeden Fall eins meiner mein Motto, also eins von vielen, ne, was ich habe, weil ich so denke. Und ich würde nicht von Schuld sprechen, sondern halt von Verantwortung.
Ja.
Weil ich finde, das hat einen ganz anderen Touch. Und das bedeutet ja einfach nur, dass du ja die Macht hast, es zu verändern beim nächsten Buch.
Ich glaube, der wichtige Punkt, also der bei mir, glaube ich, gerade eine große Rolle spielt, ist auch der Glaube daran, dass es funktionieren kann. Ich bin, glaube ich, gerade so in der Phase, dass ich nach 12 Jahren so ein bisschen demoralisiert bin. Und da muss ich mich wieder rauskämpfen. Okay. Auf jeden Fall, liebe Sandy, hast du mir da sehr geholfen, da ein paar Schritte in die richtige Richtung zu machen. Vielen Dank dafür.
Und bevor du jetzt die Abmoderation anfängst, würde ich gerne noch ein Thema ansprechen, weil eine zweite Seite, die ich hier auf meinem anderen Bildschirm die ganze Zeit offen habe, ist deine Insta-Seite, wo in der Mitte bei den angepinnten Posts ein wunderschönes Bild von dir ist mit der Torte, mit deinem Buchcover und dem Schriftzug, wir haben es geschafft und einem so ehrlichen, glücklichen Lächeln. Und deswegen meine Frage, magst du uns einmal kurz den Moment noch beschreiben, als du erfahren hast, jetzt ist es tatsächlich real?
Also, das war eigentlich gar nicht der geilste Moment.
Okay, dann nehmen wir den geilsten.
Also, der geilste war eigentlich kurz davor, als ich es noch nicht wusste. Es war jetzt quasi, ich habe quasi mein erstes eigenes Event gegeben, wo es auch um die Themen vom Buch sozusagen ging.
Mhm.
Und da habe ich halt ganz viel über Emotionen und solche Sachen beigebracht und gleichzeitig auch die Lesung zu dem Buch quasi gehalten. Das war so ein Tagesevent in einem Hotel. Mhm. Und da wurde ich von den Mädels halt überrascht mit dieser Spiegel-Bestseller-Torte.
Okay.
Und für mich war das so, also bei Reise deines Lebens 1, da hat mir auch schon mal eine Freundin das geschickt, ne? Und da war ich zu Hause, hab die allein gegessen, da war auch niemand da. Ich konnte die nicht mal aufessen, musste einen Teil wegschmeißen und so. Und bei dem Event, da waren die alle da. Und dann haben die alle, also alle wollten auch, dass ich es schaffe, weil es gefühlt unser Sieg war. Und dann kommen die und überreichen mir bei meinem Event diese, kommen jetzt schon wieder die Tränen und überraschen mich halt mit dieser Torte und dann essen wir sie gemeinsam. Also dieses Gemeinsame finde ich irgendwie, das, also von all dem hat mir das am meisten gegeben und mich bewegt. Und am Ende des Abends hat mich mein Freund abgeholt und der hat dann die letzten 2 Stücke bekommen. Und dann war diese Torte an diesem Tag von allen wichtigen Menschen, also natürlich nicht allen, aber so vielen, aufgegessen. Und da wusste ich noch nicht, ob ich es schaffe oder nicht, aber ich wusste, ich habe schon so viel, also. An dem Tag haben auch noch ganz viele gesagt, ach, ich bestelle jetzt auch noch mal und mir ist noch die Freundin eingefallen und ich mache noch, die eine hat, glaube ich, 10 Bücher bestellt, weil sie die alle zu Weihnachten verschenken wollte und so, ne? Mhm. Also da ist so viel Magie passiert und es war so, wie soll ich sagen, es war so verbunden.
Ja, schön.
Das war eigentlich noch viel schöner als der Moment später, ehrlich gesagt.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade so dieses Gemeinsame, das ist ja auch etwas, was man gerade so im Self-Publishing, also ich empfinde es so, dass man oft ja einfach allein auf sich gestellt. Da würde ich mir auch manchmal wünschen, da sind ein paar andere, die noch da mitmachen. Ich habe ja außer Tamara habe ich ja niemanden. So, ja, vielen, vielen Dank. Du hast uns definitiv jetzt auch einen geilen Moment gegeben und den werden wir aber jetzt auch nicht abschließen, ohne dass du dich nicht den total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara gestellt hast.
Genau, und da bleiben wir auch beim Thema Emotionen. Welches Buch hat dich als Leserin denn zuletzt Tränen weinen oder lachen lassen?
Also, kennt ihr Only Margot?
Nee.
Das ist angelehnt auf OnlyFans.
Okay.
Okay.
Und ich glaube, das war sogar ein Spiegel-Bestseller, das habe ich dieses Jahr gelesen. Und ich fand dieses Buch so genial, weil es so komplett anders war, als ich es erwartet habe. Und da hat eine alleinerziehende Mutter, also sehr jung auch noch, in der finanziellen Not gesteckt und hat einen OnlyFans-Kanal gegründet. Und ich dachte erst, das zeigt einem ganz schnell, wie man groß und reich wird. Und also ich dachte, ich könnte vielleicht sogar ein bisschen drüber lachen und wollte es meiner Mutter schenken. Weil die manchmal so dumme Sprüche machen. Ja, sie kann ja auch einfach mal sich irgendwo anmelden, ihre Füße zeigen und dann ist sie reich, ne? Und dann habe ich quasi dieses Buch gekauft und gelesen. Und da steht, ja, da geht es eigentlich eher darum, wirklich, wie es ist, ein Business aufzuziehen. Und nicht einfach nur, ich halte meine Brust da rein und dann bin ich reich, sondern wirklich, was da eigentlich dahinter steckt, eine Selbstständigkeit sich aufzubauen, egal in welchem Bereich.
Mhm.
Und gleichzeitig war da irgendwie das Thema mit ihrem Vater und Wrestling drin. Und Wrestler sind wohl oft schmerzmittelabhängig. Und da ging es halt auch noch um das Thema, also der hat dann so eine, es gibt so eine, ich glaube, Methadon. Ich weiß nicht, was falsch sagen. Also es gibt eine andere Droge, die man als Therapie machen kann, um von einer bestimmten Droge wegzukommen.
Mhm.
Und dass die viel nachhaltiger ist. Ja, war Methadon, ne?
Mhm.
Dass es viel nachhaltiger ist als alles andere. Und der Vater hatte dann bei der Tochter gewohnt und hat auf das Baby auch gepasst und viel im Haushalt gemacht. Und der durfte vom Jugendamt dann dort nicht mehr arbeiten, weil er ja einen negativen Drogentest hat, also einen positiven.
Mhm.
Und das hat mich so bewegt, dieses, also er macht eigentlich alles richtig und jetzt geht er den richtigen Weg und und trotzdem ist es falsch, weil offiziell noch nicht anerkannt. Und ja, also dieses Buch hat mich echt in jeglicher Hinsicht überrascht, bewegt. Auch nochmal Thema Wrestling fand ich toll, weil meine Oma, also die hat früher immer Wrestling, also immer noch, die bis nachts um 2 Wochen guckt Wrestling. Da bin ich quasi groß geworden.
Sehr cool.
Ja, genau, das war dieses Buch.
Okay.
Und bei der nächsten Frage könntest du wahrscheinlich ganz viele Menschen nennen, aber wer war denn eine ganz besonders inspirierende Begegnung für dich in der Buchbubble?
Das ist wirklich so schwierig, so viel zu sagen. Also es sind einfach so viele. Aber ich glaube, eine, die mir auf dem, ich sag mal, Spiegel-Bestseller-Weg sehr viel geholfen hat, war, ob sie es wahrscheinlich gar nicht weiß, Anna Kupka.
Mhm.
Weil die stand ja auch ganz, ganz, ganz lange auf der Spiegel-Bestsellerliste mit dem Molly-Buch. Und die hat sich Zeit genommen für ein Interview mit mir. Die hat mich inspiriert, also die treffe ich auch manchmal auf so Veranstaltungen und sie führt mich so in ihre Welt ein und zeigt mir auch, wie man so anders denken kann und was man eigentlich noch alles verändern kann. Und das hat mich nachhaltig geprägt auf jeden Fall.
Sehr schön. Und abschließend, welches Klischee möchtest du nie wieder in einem Buch lesen?
Ich habe so lange überlegt. Also vielleicht dieses Klassische, das, was so in Ratgebern ja oft ist, dieses, ich sage mir jetzt jeden Tag, ich bin glücklich und dann bin ich auf einmal glücklich. Mhm. Also so dieses so.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ich hasse es.
Ich glaube halt, dass da einfach sehr, sehr viel mehr dahinter steckt und dass es ja auch Gründe gibt, warum man das nicht einfach so glauben kann. Und ja, deswegen, also ich glaube, das ist so das, was das Einzige, was mir eigentlich eingefallen ist, weil alles andere.
Jetzt reicht ja. Ja, vielen Dank, liebe Sandy. Ja, wie gesagt, ich habe diverseste Denkanstöße, die ich mitnehme und ich werde jetzt doch nochmal an meinem Mindset arbeiten und vielleicht begegnen wir uns dann. Nein, ich darf ja nicht sagen vielleicht. Wir werden uns demnächst auf der Bestsellerliste begegnen. So muss ich das
genau
ja sagen.
Genau so.
Ne? So, ihr habt es alle gehört. Bis dahin hoffe ich natürlich, dass wir uns auch sonst so persönlich begegnen, vielleicht ja in Frankfurt oder sonst bei anderen Gelegenheiten. Freue ich mich sehr drauf. Ja. Natürlich freue ich mich auch, den einen oder anderen oder die ein oder andere von euch da draußen zu begegnen und vielleicht schon in Herten am Samstag oder in Frankfurt oder ihr trefft Tamara in Koblenz oder wir kriegen so elektronisches Feedback von euch, freut uns auch immer. Auf jeden Fall folgt uns, wo immer ihr könnt und bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Danke. Tschüss.
Bis dann. Danke, Sandy.
Danke euch.